Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schottland bleibt Teil Großbritanniens. Mehr als 55% der Wähler haben sich bei der Volksabstimmung gegen eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich entschieden. Der britische Premierminister Cameron will nun eine Debatte über mehr Föderalismus führen. Er werde sich dafür einsetzen, dass neben Schottland auch andere Landesteile mehr Machtbefugnisse und Eigenständigkeit bekommen. Der Anführer der Unabhängigkeitsbewegung Salmond kündigte überraschend seinen Rücktritt als schottischer Regierungschef und als Parteivorsitzender an.
Der Tag in Edinburgh endete mit einem Paukenschlag. Kurz nach 17 Uhr trat Alex Salmond vor die Presse und erklärte völlig überraschend seinen Rücktritt. Schottland kann noch immer als der Gewinner aus dieser Abstimmung hervorgehen. Für mich aber ist meine Zeit jetzt abgelaufen. Aber unsere Kampagne wird weitergehen. Und unser Traum wird niemals sterben. Nach der klaren Niederlage des Yes-Lagers hat es in der Nacht statt der geplanten Jubelfeiern Tränen der Enttäuschung gegeben bei seinen Anhängern, die seit Monaten mit so viel Energie und Leidenschaft für ihren eigenen Staat gekämpft hatten. Ich schäme mich, dass wir der Unabhängigkeit so nah waren in dieser Nacht und diese Chance am Ende nicht ergriffen haben. In London trat bereits um 7 Uhr morgens David Cameron vor die Presse, sichtlich erleichtert, aber nicht in Siegerstimmung. Sein Versprechen, Schottland mehr Autonomie zu geben, gelte. Für die in Schottland, die noch immer skeptisch sind, wir haben bereits Kompetenzen an Schottland abgetreten und wir werden das jetzt weiterentwickeln. Damit dürfte jetzt in ganz Großbritannien eine heftige Föderalismusdebatte ausbrechen. In Edinburgh aber, wo die Verhandlungen bereits im November beginnen sollen, ist nach dem Rücktritt Alex Salmonds heute Abend unklar, wer dann die Front gegen London anführen soll. Alex Salmond hat in seiner Rücktrittserklärung keine Zweifel daran gelassen, dass er den Zusagen David Camerons wenig traut, da der keinen Rückhalt mehr in seiner eigenen Partei habe. Und in der Tat, David Cameron geht aus diesem Referendum nur vordergründig als Sieger hervor. Durch seine Panikangebote auf den letzten Metern des Kampagnenmarathons hat er zwar Schottland im Königreich halten können, sich selbst und seine Regierung aber klar geschwächt. Das politische Nachbeben des gestrigen Tages dürfte Großbritannien noch lange erschüttern.
In Brüssel ist das Votum der Schotten mit Erleichterung aufgenommen worden. EU-Kommissionspräsident Barroso sagte, dies sei ein gutes Ergebnis für ein einiges, offenes und stärkeres Europa. Der EU bleiben nun schwierige Austritts- und Wiederbeitrittsdiskussionen erspart. Unabhängigkeitsbewegungen gibt es aber auch in anderen Mitgliedsländern. So kündigte der Regierungschef von Katalonien an, seine Region werde den Prozess für eine Unabhängigkeit von Spanien fortsetzen. Er sehe sich durch die hohe Wahlbeteiligung in Schottland bestärkt. Mehr zu den möglichen Auswirkungen des Schottland-Referendums auf andere Unabhängigkeitsbewegungen in Europa finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem weitere Reaktionen auf das Ergebnis. Das neue Asylrecht in Deutschland ist beschlossene Sache. Der Bundesrat hat heute das Gesetz verabschiedet, und zwar mit der Stimme des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann von den Grünen. Die Führung seiner Partei lehnt die Neuregelung allerdings strikt ab. Denn künftig können Asylsuchende aus Serbien, Mazedonien sowie Bosnien und Herzegowina schneller abgewiesen werden. Kretschmann weist darauf hin, dass sich im Gegenzug die Situation für viele andere Flüchtlinge durch das Gesetz verbessern werde.
Sie machten vor dem Bundesrat noch einmal mobil, die Gegner der geplanten Asylrechtsverschärfung. Vergeblich. Denn Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Kretschmann scherte nach einer dramatischen Nacht aus der grünen Blockadefront aus. Im Gegenzug hatte die Union Erleichterungen für hier lebende Asylbewerber zugesichert, vor allem beim Zugang zum Arbeitsmarkt.
Gleichzeitig ging es uns darum, für die Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen, eine reale Entlastung zu erwirken. Nach langen und harten Verhandlungen ist es aus meiner Sicht gelungen, substanzielle Verbesserungen zu erreichen.
Die grüne Partei und Fraktionsführung hatte bis zuletzt für eine Blockade gekämpft. Umso größer der Frust über den Alleingang Kretschmanns.
Sie sind das einzige grüne Bundesland, das ausschert. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Denn in meinen Augen, das, was die Verhandlungsgruppe mit viel Mühe rausverhandelt hat, reicht nicht aus, um eine Zustimmung zu rechtfertigen.
Das Gesetz soll den Zuzug von Roma aus den Westbalkanländern erschweren. Sie leben wie hier nahe Belgrad in extrem ärmlichen Verhältnissen und müssen in Deutschland nun mit einem verkürzten Asylverfahren rechnen. Die Grünen sind in der Asylrechtsfrage gespalten. Scharfe Kritik gibt es aber auch bei der SPD.
Die Eiskälte, mit der eine solche Entscheidung getroffen wird, die lässt einen frieren.
Die Union dagegen freut sich über den Abstimmungserfolg, den das Ja aus Stuttgart möglich gemacht hat. Ausgerechnet bei ihrem Herzensthema Asyl konnte die grüne Parteiführung keine Blockademehrheit organisieren. Dieses Scheitern legt den Finger in eine offene Wunde, die Schwäche der Berliner Führungsspitze. Sie konnte der Großen Koalition heute kein Paroli bieten.
In Hoyerswerda erinnert seit heute ein Denkmal an die Opfer der ausländerfeindlichen Ausschreitungen im Jahr 1991. Der Gedenkort in Form eines Torbogens steht in der Nähe des Platzes, auf dem damals Rechtsradikale eine Gruppe Vietnamesen angegriffen hatten. Anschließend hatten zeitweise mehr als 500 Menschen in Hoyerswerda ein Wohnheim und ein Asylbewerberheim belagert. Die Polizei bekam die tagelangen Ausschreitungen nicht in den Griff. Stattdessen wurden etwa 230 Ausländer aus der Stadt gebracht.
Mit einem bundesweiten Aktionstag haben sich die muslimischen Verbände heute gegen die Gewalt der Terrormiliz Islamischer Staat gestellt. Zugleich wollten sie ein Zeichen setzen gegen die jüngsten Anschläge auf Moscheen und Synagogen in Deutschland. Bundesinnenminister de Maizière begrüßte die Initiative. Staat und Gesellschaft müssten gemeinsam gegen Extremismus vorgehen.
Es ist ein Freundschaftsbesuch mit großer Symbolik. Der Bundesinnenminister spricht heute nicht von muslimischen Extremisten und der Beobachtung von Moscheen durch den Verfassungsschutz. Die islamischen Verbände haben de Maizière eingeladen. Sie wollen zeigen, die Türen ihrer Gotteshäuser stehen weit offen. Es gibt keinen Platz für Fanatismus. Viele Muslime beunruhigt der Terror der IS-Milizen in Syrien und im Irak. Sie distanzieren sich von den Gewalttaten der Extremisten.
Sie geben vor, im Namen der Religion zu handeln. Zeigen mit ihren Verbrechen aber, dass sie kein Wort davon verstanden haben, was Allah uns offenbart hat.
Die muslimischen Gläubigen fühlen sich wegen der Gräueltaten im Nahen Osten unter Generalverdacht gestellt. Bundesinnenminister de Maizière ruft in Hannover dazu auf, den Kampf gegen Extremisten zu unterstützen.
Wir brauchen auch die Hilfe der Muslime in Deutschland. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, frühzeitig zu erkennen, wenn junge Menschen in extremistische Kreise abzugleiten drohen.
In Frankfurt schließt sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden dem Aktionstag der islamischen Gemeinden an. Gemeinsam müssten sich Moslems und Juden gegen Gewalt und Ausgrenzung auflehnen.
Und noch schöner ist es natürlich, wenn wir wirklich zusammenstehen für die Gemeinsamkeit, für die Toleranz, für ein friedliches Miteinander. Dieses Signal soll jeder im ganzen Land heute hören.
Bundesweit beteiligten sich heute mehr als 2000 islamische Gemeinden an den Friedensgebeten.
Frankreich hat erstmals Luftangriffe gegen die IS-Terrormiliz im Irak geflogen. Wie Präsident Hollande mitteilte, zerstörten Kampfjets ein Versorgungsdepot. Damit folge Frankreich einer Bitte der irakischen Regierung. Nach irakischen Militärangaben wurden mehrere Extremisten getötet. Frankreich plant in den kommenden Tagen weitere Luftangriffe. Einsätze in Syrien und die Entsendung von Bodentruppen schloss Hollande jedoch aus. Die sprunghafte Ausbreitung der Ebola-Epidemie in Westafrika ist nach Einschätzung des UN-Sicherheitsrates eine Gefahr für die internationale Sicherheit und den Frieden. Das Gremium will noch in diesem Monat eine Sondermission in die Region schicken, um die Krankheit zu stoppen und Infizierte zu behandeln. UN-Generalsekretär Ban forderte in einer Sondersitzung mehr weltweite Hilfe für die betroffenen Länder. Auch Deutschland kündigte mehr Unterstützung an.
Leere Straßen in Sierra Leone. Das Land hat eine dreitägige Ausgangssperre verhängt. Ärzte gehen von Tür zu Tür, um nach Infizierten zu suchen. Eine schwerste Notlage, meint in Berlin Bundespräsident Gauck und fordert ein stärkeres Engagement Deutschlands.
Ich bin besorgt, dass wir möglicherweise das, was wir tun können, dass wir dies versäumten. Aber die Botschaften, die ich erhalte aus der Regierung, lassen mich hoffen.
Die Bundesregierung, aber auch die Bevölkerung, so der Präsident, müsse alles tun, um zu helfen. Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor erneut die Unterstützung Deutschlands zugesagt.
Die Bundesregierung wird eine Luftbrücke aufbauen von Dakar, von der aus in alle drei Länder, Sierra Leone, nach Liberia und auch nach Guinea, dann Lieferungen stattfinden können.
Am späten Nachmittag beschlossen die Staatssekretäre der zuständigen Bundesministerien, unter anderem das Rote Kreuz finanziell bei der Betreibung eines Krankenhauses in der Region zu unterstützen und kurzfristig medizinische Ausrüstung zu schicken. Bundespräsident Gauck hat erneut ausdrücklich betont, Deutschland steht zu seiner Verantwortung in der Welt. Diese viel zitierten Worte will er offenbar nicht nur militärisch verstanden wissen. Doch in Afrika plant die Bundesregierung nur logistisch zu helfen. Bezüglich der Entsendung von Helfern hält sie sich bislang zurück.
Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen stehen die Zeichen auf Schwarz-Rot. Die CDU bot der SPD am Abend Koalitionsverhandlungen an. Die Sozialdemokraten erklärten sich dazu bereit. Nach den Sondierungsgesprächen hatte CDU-Landeschef Tillich mehr Gemeinsamkeiten mit der SPD als mit den Grünen gesehen. Zuvor hatten bereits die Grünen erklärt, ein Bündnis mit den Christdemokraten sei vor allem wegen Differenzen in der Energiepolitik nicht möglich. Es ist der bislang größte Börsengang überhaupt. An der New Yorker Wall Street hat der chinesische Internethändler Alibaba bei seinem Debüt heute alle Rekorde geknackt. Insgesamt wurden Papiere im Volumen von etwa 25 Milliarden Dollar ausgegeben. Alibaba gilt als die chinesische Version von Amazon und eBay, weil es viele Funktionen beider Anbieter vereint.
Er war heute der unbestrittene Star an der Wall Street. Chuck Ma, Gründer und Gesicht von Alibaba. Und er schrieb Geschichte. Seine Firma legte tatsächlich den bislang größten Börsengang hin. Mit einem Schlag ist das chinesische Internetunternehmen dreimal so viel wert wie der Konkurrent eBay. Und der ehemalige Lehrer ließ ganz bescheiden Kunden von Alibaba die Eröffnungsglocke läuten. Und die Aktie legte im Handel einen fulminanten Start hin, gegenüber dem Ausgabekurs ein Plus von gut 30%. Chuck Ma's Unternehmensphilosophie.
My view is that try to make your customer happy.
Mach deine Kunden froh und nicht deinen Chef. Wir wollen in China den vielen kleinen Unternehmen helfen. Die großen, die sind schon da. Was macht die Firma so wertvoll? Alibaba beherrscht in China den Online-Markt, bietet aus einer Hand Dienste an, die vergleichbar sind mit Amazon, eBay und PayPal. Ist also gleichzeitig Online-Handelsplattform, Bezahlstation und liefert auch noch frei Haus. Per Mausklick verbindet es Unternehmen und Kunden.
Doch bei all dieser Euphorie gilt auch, die Investoren müssen viel Vertrauen mitbringen. Kein unabhängiger Buchprüfer kann in die Geschäfte von Alibaba in China hineinschauen. Und die Investoren kaufen auch keine Anteile in China, sondern sie kaufen Anteile an einer Holdinggesellschaft, die in einem Steuerparadies firmiert auf den Kaimaninseln. Transparenz sieht anders aus.
Der Europäische Fußballverband UEFA hat die Spielorte der Europameisterschaft 2020 bekannt gegeben. München wird Austragungsort von 4 Partien sein. Die EM soll in insgesamt 13 Ländern stattfinden. Damit will die UEFA das 60-jährige Bestehen des Turniers feiern. Die entscheidenden Spiele werden im Wembley-Stadion ausgetragen.
London.
London it is.
Es war nicht wirklich eine Überraschung. Die meisten hatten mit London als Ausrichter von Finale und Halbfinale 2020 gerechnet. Mitbewerber München zog den kürzeren, ging aber nicht leer aus.
Munich.
Der Trostpreis. Ein Viertelfinal und drei Gruppenspiele. Zuvor soll es hinter den Kulissen einen Deal gegeben haben. Deutschland verzichtet auf das Finale 2020. Dafür unterstützt England die deutsche EM-Bewerbung 2024.
Wir sind total zufrieden. Wir haben das Ziel erreicht, was wir im Kopf hatten.
Bei den 12 Paketen für Achtel- oder Viertelfinale plus drei Gruppenspielen kamen auch kleinere Länder zum Zug, die sonst wohl chancenlos geblieben wären.
St. Petersburg.
Umstritten allerdings der Zuschlag für St. Petersburg. Die Euro 2020, ein Ausnahmefall zum 60. Geburtstag der UEFA. Platinis Versprechen, weniger Kosten, mehr Fairness, mehr Europa.
Beim internationalen Musikwettbewerb der ARD, einem der renommiertesten seiner Art, sind die Preise vergeben. Die Gewinner hier bei der Generalprobe in München haben sich in den vergangenen Tagen mit Konzerten dem Publikum vorgestellt. Bei dem Wettbewerb, den es seit 1952 gibt, traten mehr als 300 Musiker an. Gesucht wurden dieses Mal unter anderem die besten Pianisten, Cellisten und Schlagzeuger. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 20. September.
Tiefer Luftdruck und feuchtwarme Luft bescheren uns zum Teil unwetterartige Gewitter. Der Nordosten Deutschlands profitiert noch von hohem Luftdruck. Und dort ist es heute Nacht überwiegend klar, während es im übrigen Land noch regionale Schauer oder Gewitter gibt, die lokal unwetterartig sind. Am Tag scheint im äußersten Nordosten die Sonne noch längere Zeit und es bleibt meist trocken. Sonst mal Sonne, mal Wolken und gebietsweise Schauer oder Gewitter, auch die zum Teil mit Unwetterpotenzial. Der Wind weht überwiegend schwach, bei Gewittern sind stürmische Böen möglich. Heute Nacht in Vorpommern 9, im Westen bis 17 Grad. Am Tag 19 Grad auf Rügen bis 26 am Oberrhein. Auch am Sonntag viele Wolken und gebietsweise Schauer und Gewitter, die unwetterartig sein können. Im Norden und Westen später freundlich, aber deutlich kühler und windig. Die neue Woche beginnt noch kühler und an den Alpen mit länger anhaltenden Regenfällen, sonst teils Sonne, teils Wolken und stellenweise Regen. Am Dienstag wird es abseits zäher Nebelfelder wieder freundlicher.
Um 21.45 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Ein grüner Ministerpräsident in der Kritik. Thomas Roth befragt Winfried Kretschmann zum Asylkompromiss. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.